Liebe Geschwister, ist die Übertragung so in Ordnung? Ganz. Ich werde mir Mühe geben, schön brav in der Mitte zu bleiben. Wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt? Ist die Übertragung so in Ordnung? Oder immer noch zu laut? Bitte reklamieren. Unser Thema, Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Kein Lob kann deine Größe erreichen und so weiter. Und da haben wir als Geschenk dieses Herrn sein Wort. Sein Wort, das gleichzeitig seine Rechnung ist. Jede kleine und jede große Rechnung, Jahresabrechnung einer Weltfirma, stimmt erst dann, wenn sie, wie man sagt, auf Heller und Pfennig stimmt. Wenn nicht, dann stimmt sie nicht. Da in unserem Gotteswort jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist und das griechische Wort Logos mit gleichem Schwergewicht sowohl literarisch Wort bedeutet, mathematisch gleichzeitig Rechnung bedeutet. Wir denken an den mathematischen Begriff Logarithmen. Etwas logisch überdenken und erfassen können, bedeutet es, eine Sache möglichst exakt, genau erfassen zu können. Und so ist unser Gotteswort nicht nur literarisches Werk unseres Gottes, Wort Gottes, sondern gleichzeitig die Rechnung Gottes, bestehend aus einem Kostenvoranschlag unseres Gottes. Wenn Jesus uns empfiehlt, wer von euch einen Bau bauen will, dem empfehle ich, sich zuvor hinzusetzen und die Kosten zu überschlagen, damit nicht mitten im Bau er feststellen muss, oh weh, das, was ich gerne erreichen möchte, kann ich leider nicht mehr erreichen. Ja. Und so eine Blamage kann sich unser Gott unmöglich leisten. Er hat die Kosten vollkommen überschlagen. Und nachdem er sein Werk begonnen hat und die Zeitalter laufen ließ, begann er durch heilige Engel Tagesrapporte auf schreiben zu lassen, genau alles notiert, was einer tut und lässt, also bei uns auf dem Bau, das sogenannte die Tagesrapporte und das Baujournal, und zuletzt kommt dann die Abrechnung. Das ist immer eine heikle Sache für den Architekten und mit Hochspannung der Auftraggeber. Und ich wiederhole das kleine kurze Wort vor Baubeginn oder bei Baubeginn bringt der Auftraggeber sein Geld und der Architekt seine reiche Erfahrung, dann wird gebaut. Und wenn der Bau vollendet ist, dann hat der Architekt sein Geld und der Auftraggeber die Erfahrung. Punkt zum Kosten, Florian Theater. Also, nicht so unser Gott. Nun, Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Ich habe aufgeschlagen, Jesaja 40, und da die Zahl 40 in unserem Gotteswort wieder literarisch und mathematisch eine ganz bestimmte und im ganzen Wort Gottes einheitlich durchgehende Meinung bezeugt, einen einheitlichen Begriff hat, dürfen wir in die Gegenwart hineinschauen und bedenken, dass der Staat Israel, der das Zeichen für das Ende dieses Zeitalters ist, dass der Staat Israel vom 14. auf den 15. Mai 1987 sein 39. Jahr abgeschlossen hat und jetzt schon sein 40. Jahr des Bestehens hat. Es läuft das 40. Jahr des Bestehens des Staates Israel. Wir denken an das Wort des Apostels Paulus: Ich erhielt 50 mal 40 Streiche weniger einen, also 39. 39, Übergang zu 40, spielt nun nicht nur bei den Streichen der Juden, bei der Auspeitschung eine Rolle, wieder typisch, um sich ja nicht zu versündigen und da einen 41. Streich zu verwechseln, lieber einen weniger, dann haben wir ein gutes Gewissen. Also, schreckliche Mathematik da. Aber nun, Übergang vom 39. Jahr zum 40. Jahr ist bereits hinter uns. Weltpolitisch, heilsgeschichtlich für uns sehr wichtig. Bedeutet für uns, auf alles gefasst zu sein, dass über Nacht die gewaltigsten Dinge geschehen werden. In der Weise, dass der heute darniederliegende Staat Israel 40 bei den Franzosen in Quarantäne, eine 40er Periode der Prüfung des Niedergedrücktwerdens, der Versuchung und so weiter, nun ihr Ende gefunden haben für den Staat Israel. Und da ist der Gott Israels treu, da kann er sich nicht verleugnen. Noch einmal machen wir uns hier auf alles gefasst. Wenn es ein dritter Weltkrieg wäre, der ganz kurz ginge und dann Israel aufgrund amerikanischer Bestimmungen über Nacht die Dinge empfangen wird, die es noch zu gut hat, die der Staat Israel noch zu gut hat von seinem Gott vor der großen Drangsal und im Übergang zu den letzten 7 Jahren. Zweite Angelegenheit. Jesaja 40, da wissen die Weisen unserer Theologie von Kapitel 40 an, kann unmöglich der gleiche Mann, also Jesaja, weiter geschrieben haben, da muss ein zweiter Jesaja heran, der da geschrieben hat. Denn es ist ein ganz anderer Geist da, eine ganz andere Wortbildung. So wird in theologischen Kreisen gelehrt. Also, etwas haben die Herren gemerkt. Und nicht wenig ist daran richtig, nur falsch, total falsch ist, dass da ein zweiter Mann, ein anderer Mensch, herangezogen werden muss, sondern eine prächtige Erkenntnis unseres Lehrers, nicht wenige kannten ihn noch, unser lieber, geschätzter Karl Geyer, ihm war es gegeben, den einmaligen Überblick zu bekommen und verkündigen zu können. Unsere Bibel besteht aus 66 Büchern, 3x22 Bücher. Und der Prophet Jesaja besteht aus 66 Kapiteln und hat dann den Nachweis gebracht, dass das erste Kapitel des Propheten Jesaja in Kürze das bezeugt, was das erste Buch Mose bezeugt. Und so weiter, und so weiter. Und wie im letzten Kapitel, im 66. Kapitel des Propheten Jesaja, dann noch die Rede ist, da von Tal Hinnom und von Feuer, das nicht erlischt, und von Wurm, der nicht wird. In Offenbarung 22 noch die Rede ist, von denen, die draußen sind und so weiter, ähnlich, hat also wirklich den Nachweis erbracht, dass der ganze Prophet Jesaja eine Kurzfassung der ganzen Schrift Gottes, eine abgekürzte Rechnung, der Gesamtrechnung des Wortes Gottes darstellt. Und nun, 40. Kapitel, Frage, welches ist denn das 40. Buch in unserer Gesamtbibel? Evangelium Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament. Beginnt da ein neuer Geist im Neuen Testament? Steht da irgendwo geschrieben, nachdem Gott in den Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er heute in diesen Tagen zu uns geredet im Sohne? Ist das etwas Neues? Ja. Aber ist es nicht der gleiche Geist, der das alles überwaltet hat im Alten Testament? Und der gleiche Geist, der das überwaltet hat im Neuen Testament. Und so nun das Ganze vor uns hinstellt. Und 40, 39 Bücher im Alten Testament sind abgeschlossen. Kommt das Neue. Und ist das 40. So. 40, wenn ihr 1 gibt, 39, liebe Geschwister, das sind nun wieder Dinge, die gibt es in keinem anderen Buch der ganzen Weltliteratur. Und das nur wieder von unzähligen Herrlichkeiten mathematischer Dinge in unserer Bibel nur eine kleine Kostprobe. Unser Thema nun, Jesaja 40, beginnt: Tröstet, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalem und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Wann ist sie abgetragen? Wenn ich euch wieder zurückführe in euer Land, wie ich euren Vätern geschworen habe ich auf eure Schuld weggetan. So sind die Dinge. Und wir wissen, das darf ich auch noch sagen, dass seit 1948 zum 50. Mal eine Halbjahrperiode läuft, die 1997 abgelaufen ist. 48 und 49, 97. Und so haben wir hier nochmal die Bestätigung, nach 39 Einheiten, während einer 40. macht Gott etwas neu, einen Neuanfang, Gewalt. Und in diesem 40. Kapitel dürfen wir 4 Punkte herausgreifen. Vers 12, wer hat die Wasser gemessen? Vers 13, wer hat mit der Waage gewogen? Wer hat die Sterne gezählt und nennt sie alle mit Namen? Alles in diesem Kapitel 40. Gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Und zuletzt haben wir vor uns den mathematischen Begriff Zähler und Nenner, Bruchrechnung. Und jetzt Vers 25, unser Thema. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Und jetzt steigt unser Gott herab, wie gestern ins Haus des Töpfers, gestern Abend ein Thema, ins Haus des Töpfers hinab, steigt er hinab in seine Schöpfung und spricht: Hebe zur Höhe empor eure Augen und sehe. Wer hat diese da geschaffen? Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt zu ihrer Zeit, nach ihrer Zahl, und sie alle nennt mit Namen, Zähler und Nenner. Sie alle zählt und nennt mit Namen. Ich werde eben erinnert an den Vortrag eines Zürcher Astronomen, der nicht mehr auf Erden ist, gestorben ist. Nach seinen gewaltigen Darbietungen mit Wort und Bild ließ er am Ende seines Vortrages noch die Melodie durch den Raum rauschen: Die Himmel rühmen des ewigen Ehres. Da habe ich von Herzen gedankt, dass dieser Mann etwas ahnte von einem Gott, der da zählt die Zahl der Sterne, für uns unzählbar, und sie alle nennt mit Namen. Und wenn da jeder Stern einen Namen von Gott hat, hat jeder Sternnamen seine Bedeutung, und der Astronom erklärt, woher diese sonderbaren Sternnamen kommen, deren wir uns heute bedienen, wissen wir nicht. Sie gehen zurück seit Menschengedanken, wir wissen es. So. Hebe zur Höhe eure Augen und seht. Wer hat dies da geschaffen, der sie rausführt nach der Zahl, sie alle nennt mit Namen? Noch Vers 28. Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Lassen wir. Der gleiche Gott, der diese da geschaffen hat, ist derselbe Gott, der den Müden Kraft gibt und Stärke genug den Unvermögenden, wie wir sind. Ich stünde nicht schon längst nicht mehr da, wenn ich mit dieser wunderbaren zusätzlichen Kraft teilhaftig sein dürfte. Schon längst nicht mehr. Er gibt genügend Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Die auf den Herrn gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen in der Matten nicht, sie gehen in der Müden nicht. Ha. Sind das fromme Worte oder ist das Wort Gottes? Ist das Rechnung Gottes? Kann man damit rechnen? Man kann damit rechnen, man kann aber auch nicht damit rechnen. Stimmt oder habe ich recht? Das hängt dann wirklich ganz von uns ab. Ob wir nehmen, ergreifen und es nicht so machen, wie jener, den Salomo bezeugt, hat der Faule, ich füge jetzt hinzu, fromme, um gleich, damit wir es gleich verstehen können, die Hand in die Schüssel ausgestreckt, um das Wunderbare, das er sieht und hört, ergreifen zu können. Zu faul ist er, sie an den Mund zurückzuführen. Buchstäblich haben wir noch nie so einen faulen Kerl gesehen, geistlicherweise aber sind wir das alle. Ich habe Bruder Karl Geier erwähnt, den habe ich jahrelang hören dürfen, den Adolf Heller, mein nächster Freund und so weiter, und was ich gelesen habe von Bruder Knopf und von Pfarrer Böhmerle und so weiter, wunderbare Dinge, herrliche Dinge, ja. Aber nicht ergriffen und nicht gegessen, mir nicht einverleibt, nicht mir nicht zum eigenen Besitz gemacht. Ja. Unergründlich ist sein Verstand. Dann kennen wir die Worte. Zu seinem Volk, zu seinem auserwählten Volk, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel die Himmel, so hoch die Himmel über der Erde sind, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, in welcher Richtung ist dir zu fragen, sind deine Gedanken nicht unsere frommen Gedanken und unsere frommen Wege nicht deine Wege? Antwort, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Weite des Herzens, das fehlt den Frommen und denen unter Gesetz gestellt erst recht. Das Gesetz richtet eine Scheidewand auf zwischen dem auserwählten Volk Israel und allen anderen Nationen. Und diese Scheidewand, wenn Paulus in Epheser 2 prompt, Feindschaft richtet das Gesetz auf zwischen Israel einerseits und den Nationen andererseits. Scheuklappen, was nur Scheuklappen heißen kann. Und da sagt Gott, das sind nicht meine Gedanken. Und das sind nicht meine Wege, an denen habe ich kein Wohlgefallen. Das erklärt Jesus, als er zur Erlösung in die Welt herabkommt, in seine Schöpfung hineinkommt. An all diesen Dingen, Opfer für das und Opfer für das, hast du kein Wohlgefallen, hast du gar nicht gewollt und du selber nicht gefordert. Ja, wer denn? Heilige Engel, genügt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken Und meine Wege sind nicht eure Wege. Wir dürfen hier gerade an den gewaltigen Höhepunkt, der nur wieder dem auserwählten Rüstzeug für uns die Nationen gegeben ist, den Ausspruch hören, sehen und ergreifen aufs Neue. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausführbar seine Wege. Vor uns stehen also die Gerichtswege Gottes. Die sind unausforschlich und unausführbar. In welcher Richtung? Genau in der Richtung, wie Paulus vorher verkündet hat und bezeugen durfte. Deshalb habe ich alle zusammen in den Ungehorsam des Unglaubens eingeschlossen, auf dass ich mich in einer Weise aller erbarmen kann, wie ich es nur so kann. Und die 2000 Jahre, während welchen die Juden, die damals Jesus Christus gekreuzigt haben, mit den Römern zusammen und den Dämonen und dem Reich, der alles mitwirkte, 2000 Jahre lang, glauben diese Juden nicht nur nicht an diesen Jesus von Nazareth als ihren Messias, sondern verfluchen diesen Namen Jesu jeden Tag samt uns. 2000 Jahre lang. Warum gestattet Gott so etwas? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Steht so geschrieben? So steht geschrieben. Römer 11. Das sind nicht ganz unsere frommen Gedanken. Ne? Da ist eine Weise des Herzens unseres Gottes vorhanden. Und den Korinthern schreibt er, ihr Korinther, dass auch ihr weit würdet. Ihr seid nicht verengt in uns. Ihr seid verengt in euren Eingeweiden, steht in Frieden. Und verengte Eingeweide können noch zu Darmverschluss führen. Bitte geistlicherweise Darmverschluss. Wenn man eng ist, eingeengt mit Scheuklappen und dergleichen Dingen mehr, sind wir erst an einem Punkt angekommen. Die ganze Weisheit in der gesamten Schöpfung, in den Himmel und auf der Erde, erklärt unser Gott als Hoheit. Und den Verstand der Verständigen in dieser Welt gleich null. Herab, weil die Weisen das Wort vom Kreuz als Torheit bezeichnen und die frommen Juden sich am Wort vom Kreuz ärgern, steigt unser Gott herab und sagt, gut, dann darf ich euch aber sagen, dass meine Torheit noch weiser ist als eure gesamte Weisheit in meiner ganzen Schöpfung zusammen. Ein einfaches Wort Jesu erschüttert die ganze Schöpfung. Nämlich, was hoch ist, in den Augen der Menschen ist ein Groll vor Gott. Habe ich deutlich genug gesagt? Nochmal. Was hoch ist vor Menschen, ist ein Groll vor Gott. Gibt es Hochschulen auf unserem Erdenrund, die es genau wissen, wie alles geworden ist, in so unendlich langen Zeiträumen, die den Vorteil haben, dass nicht geprüft werden kann, was dort alles hineingedichtet wird? Habe ich auch deutlich geredet? Ich bin ja im 84. Jahr auf dieser Erde. Und das ist genau 7 mal 12 Sinn. Also, dann kann ich mir allerhand leisten. Sogar seinen heiligen Engeln legt er Torheit zur Last. Wisst ihr, worin die besteht? In der Gesetzgebung von Sinai. Nach ihrer Meinung war dieses Gesetz gegeben zum Leben. Wir haben gesagt, dieses halbsteile, gottfeindliche, gottwidrige Volk, das muss einmal mit einer Zuchtrute unbarmherzig mal gewarnt und geschlagen werden und geendet werden. So, dann werden die wohl spuren, dann können sie nicht anders, mit Flüchen und drauf los, ja, gehämmert. Das Gesetz zum Leben gegeben, lesen wir, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Haben die Herren sich geirrt? Irrtum legt er ihnen zur Last, Torheit legt er ihnen zur Last, seinem heiligen Engel. Liebe Geschwister, wenn ich die solche Dinge ausspreche, dann stehe ich in meinem hohen Alter nicht als Jüngling an vorderster Front, sondern als alter Mann stehe ich hier an vorderster Front. Wen gegenüber? Gegenüber den Majestäten und Fürstentümern und Gewalten, gegen die unser Kampf ist. Während der Kampf Israels heute, des Staates, noch nach Gottes Ordnung wie das Fleisch und Blut da geordnet ist, ist unser Kampf gegen diese Fürstentümer und Gewalten, und zwar nicht nur gegen die Linken, die Dämonen, sondern auch gegen die Rechten. Paulus schreibt, unser Kampf ist gottgemäß so, wir kämpfen zur Linken und zur Rechten und gehen die Straße, die gerade ist, von meiner Stellung des Verlorenseins direkt ins Herz unseres Gottes und Vaters hinein durch Jesus Christus. Alle kosmischen Richter, Menschen und Engel. Die müssen sehen, was am Tatort geschehen ist, oder aus den Akten ersehen, was geschehen ist, oder hören mit ihren Ohren, Zeugenaussagen wahrnehmen, um einigermaßen ein richtiges Urteil fällen zu können. Unser Gott durch Jesus Christus verzichtet auf Feilen. Wie in Jesaja 11 geschrieben steht, er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ja, wie kann er dann noch richten? Antwort, so wie du und so wie er ihr Herz kennt. Denn nur da drin, in den Überlegungen und Gedankengängen, den Dichten und Trachten, den Entwürfen des Herzens, nur da drin kann der Mensch tun und lassen, was er will, wollen, was er will, tun und lassen, was er will. Gedanken sind zollfrei, sagt man bei uns. Gibt ein Liedchen, modernes, Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein, stimmt? Ja. Kein Engel und kein Mensch. Aber dann steht in unserem Gotteswort geschrieben, du allein erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder. Weiß Gott nun einmalig gerecht, ich muss das ergänzen, kurz und bündig, da drin können wir tun und lassen, was wir wollen. Und dann ist da drin geschehen. Aber nach außen können wir gar nichts tun und lassen. Sogar wenn ich ein Wort jetzt aussprechen will, bedarf das zuvor der Genehmigung Gottes. Die Entwürfe des Menschen, des Herzens, sind Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge, was da rauskommt in die Öffentlichkeit, bedarf der Genehmigung Gottes. Jetzt haben wir es. Aha. Also alles, was geschieht und existiert, muss ja Gott gar nicht mehr untersuchen und Probierflächen anwenden, wie unsere Physiker, Chemiker. Ne? Er hat alles, was existiert und geschieht, hat er schon vor Grundlegung der Welt genehmigt, dass es geschieht und dass es existiert. Da muss er also gar nicht mehr sehen und hören und fühlen und tasten und riechen und was da alles noch möglich wäre. Nicht? Kennt er ja von Anfang an. Aber was da drin geschieht, gilt für uns noch Römer 8. Der Geist selbst aber, der unsere Herzen erforscht, zuerst weiß. Also erst wann weiß sogar der Geist Gottes, was da drin geschieht und nicht geschieht? Erst nach schwerer Forschungsarbeit. Und wenn ich sage, morgen fliege ich an den Südpol, um das und das Gebiet zu erforschen, dann gebe ich heute zu, dieses Gebiet ist mir heute noch eine unbekannte Größe. Und wenn der Geist Gottes unsere Herzen erforschen muss, um dann endlich zu wissen, was wir da drin alles uns leisten, kann ich da drin sogar die Ehe brechen, und nach außen der gleiche tadellose, fromme Mann bin, habe ich dann die Ehe gebrochen vor Gott? 70 mal 7 mal, bitte schön. Und danach richtet unser Gott. Oh. Und nun, wir brauchen da nicht mehr zu erschrecken, denn in unsere Herzen ist durch die Gnade Gottes der Heilige Geist ausgegossen und die Liebe Gottes ist ausgegossen. Also da muss der Herr gehen. Reifer wir sind und je mehr wir diese Gnade und Gnade genommen haben, ja, umso weniger Forschungsarbeit muss der Heilige Geist bei uns noch machen. Das ist alles klar, wie wir da gelegentlich zu sagen wagen. Er richtet nicht nach dem Sehen seiner Augen und nicht nach dem Hören seiner Ohren, sondern nur so, wie er ihr Herz kennt. Was wir alle schon längst wissen, nächster Punkt. Wenn Gott etwas auswählt zu irgendeinem seiner Zwecke, dann wählt er jeweils das aus, worauf alle anderen verzichten und nichts davon wissen wollen, nichts damit anfangen können. Das letzte wunderbarste Geschöpf, Adam, der erste Mensch, im Bilde Gottes, des Schöpfers, des Formers, von Gott gebildet, geschaffen, geformt. Was wählt Gott da für Baumaterial aus? Staub vom Erdboden. Baustelle, Wagenladung Staub, Landwirt, Wagen Staub geliefert, ganz gratis, Alles kommt gar nicht in Frage. Dann sagt Gott, gut, Staub vom Erdboden hat kein niemand Interesse, dann habe ich gerade das größte Interesse. Am Staub vom Erdboden. Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Er wählt aus, dann noch lieber als nur Staub, gibt es noch etwas weniger als Staub. Ha, nichts ist noch weniger. Wählt uns vor Gott sogar mit Vorliebe das aus, was nichts ist. Also jetzt wird es ja ganz blöd, ganz dumm, nicht? Ja. Das, was nichts ist, wählt Gott aus, bösen Zweck, um das, was noch etwas ist in dieser Welt, zunichte zu machen. Ho. Haben wir an Gott. Warum will er alles zunichte machen in dieser Welt? Liegt ja schon in den Worten drin. Erst dann kann er die anderen auch auswählen, wenn sie auch zunichte gemacht sind. Und endlich definitiv eingesehen haben, ich in mir selbst bin nicht. Der Erfinder hat ja nur gefunden, was schon längst da ist. Und dass er auf die Suche gehen konnte und finden konnte, hat er sich auch nicht gestohlen. Und der Entdecker hat ja nur die Decke weggenommen von etwas, was auch darunter schon längst da ist. Und dass er die Decke wegnehmen konnte, hat er sich auch nicht gestohlen. Also wie viel Ehre bleibt dem Erfinder und dem Entdecker? Und vielleicht tun die Herren so auf ihren Tribünen oben, mit ihren Vorführungen, als wären sie die Herren selbst, die das geschaffen haben. Ich habe es ein wenig übertrieben, aber in der Richtung. Sie laufen die Dinge. Wenn dann alles zunichte gemacht ist, dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und er spricht. Und es steht da, und nicht erst nach Jahrmillionen und Milliarden. Die Herren werden staunen, wie bald das tausendjährige Reich eröffnet sein wird. Wo die Sonne siebenmal schon so heilig sein wie jetzt, und der Mond so heilig wie die Sonne, und so weiter und so weiter. Füße zu legen und einen Felsen des Ärgernisses vor sie hinzusetzen, gilt zuerst für Israel. Siehe, ich lege Steine des Anstoßes in Zion, Zentrale von Jerusalem, vor die Füße der Fremden, der eifrigsten Gesetzesfanatiker. Sie sind die Fachleute, die Bauleute Gottes. Und ausgerechnet der auserwählte Ort und Grundstein, der auf ihre Baustelle geliefert wird, begutzen sie nach allen Seiten, werden dann noch eifersüchtiger, der passt uns da nicht, ram, gleich rund in die Baugrube, in den Zirn hinab, studiert, das haben sie doch nicht geleistet. Und siehe da, der in die Baugrube geworfene Eckstein, das heißt, in dem Scheol beförderte Messias Israel durch die Bauleute erwies die Nachkontrolle, dass er genau an der Stelle liegt, wo der große Baumeister Jesus Christus und der Vater ihn hin projiziert hatte. Steine des Anstoßes, Geld des Ärgernisses. Und beide Dinge sind nun in unseren Augen durch die Gnade Gottes überaus wunderbar, herrlich und anbetend. Er erniedrigt sich selbst, der Höchste, in Christo Jesus. Noch einmal wiederholt von gestern Abend. Ich bin der Gott Abraham, Vater der Höhe, und Vater der Vielen. Erniedrige mich in Isaac, dem Sohne der Weisung, erniedrige mich im Lachen der Verheißung über und werde da unten zum Jakob, der Gott Jakob zur Perle. Jakob heißt nicht Persenhalter, sondern nur Perle. Unterste, letzte, unterste Glied am menschlichen Leib. Diese Ermüdigung Jesu zu Gott, Gottes Unsicht der Jesu. Und erst in dieser Tiefermüdigung, erste Blätter der Bibel, du lange wirst ihn den Weidesamen wohin stecken. Und Jakob verbreitet. In die Verse, in den Jakob stecken. Erst als Jesus in der gleichen Zahl des Fleisches der Sünde nach außen ging, in der Heilige Gottesleiter, der nicht mal wusste, was Sünde ist, bereit war, sich zur Sünde machen zu lassen, da konnte er die Schlange ihn tödlich treffen. Wir haben ja in der griechischen Göttergeschichte und Heldensagen, ja, den Achilles, der nur an einer Stelle verwundbar war, nämlich an der Perle. Achilles Perle. Erniedrigt sich selbst. Und hat sich selbst zu nichts gemacht. Und den ganzen Reichtum, den er ausgezogen hat, einer verlorenen Schöpfung, denken zu können, sich selbst. Herr, hier ist niemand zu vergleichen. Ist niemand zu vergleichen. Durch die Torheit von Golgatha, die die Griechen es nennen, das Ärgernis der Juden, hat nun die erfinderische Liebe Gottes es fertiggebracht. Man sagt da, die Liebe sei erfinderisch. Ist die Liebe Gottes etwa auch erfinderisch? Steht vielleicht geschrieben, er hat eine Erlösung erfunden. Er hat eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich war. Indem er sich genau auf seine Weise an die Buchstaben dieses Gesetzes gehalten hat, hat er, indem er das Gesetz erfüllt und bestätigt hat, gleich das Ende dieses Gesetzes erreicht. Rechtgültig hat dieses Gesetz bei Golgatha nicht mehr anzumelden. Das ist unser Gott, unser Reich. Sodass, weil er auf der neuen Rechtsgrundlage von Golgatha jeden Fluch von einem Moment zum anderen in Segen verwandelt, jede Finsternis in Licht und jede Schwachheit in Kraft und jeden Schrecken in Ruhe schaffen. Und alles Gründe in Herrlichkeit, von einem Augenblick zum anderen. Und Blut in Segen verwandelt. Indem er sich genau an den Buchstaben dieses Gesetzes gehalten hat, aber auf seine wunderbare Gottesweise. Da haben wir Kassetten genug von Willi Nussbaumer und da haben wir reichlich, überreichliche Zeugnisse im Alten Testament gesammelt. Wo der Herr uns dann die Augen öffnet, wie wir das Gesetz und die Propheten lesen können. Weil wir wissen, dass das Gesetz und die Propheten geistlich gelesen werden können. Ohne Gesetz und ohne Propheten sind wir Gerechtigkeit Gottes geworden. Aber bezahlt ist das Gesetz und die Propheten. Gesetz und Propheten haben wir erst dann richtig gelesen, wenn uns das ganze Gesetz und die Propheten bezeugen in überragender, überführender Weise, dass wir ohne Gesetz und Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Dann haben wir es richtig gelesen. Gott kann durch Salomo erklären lassen, bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl.
So? Ja, so
ist es. Warum? Weil es keinen Unglücksfall, keine Katastrophe und keinen Schrecken gibt. Wo unser Gott als Schöpfer sich keinem Gesetz gegenüber entziehen oder verleugnen kann, ist ihm nicht sein Gott. Und sich im Verborgenen jedes Umkommenden annimmt. Haben wir Formen vielleicht etwas dagegen? Sind wir immer noch der Meinung, niemand könne zu Gott kommen, ohne außer durch Jesus Christus? Und würde Jesus sagen, ihr irrt und könnet euch testen. Denn es steht geschrieben, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich den Sohn. Zu Gott als Schöpfer kann aber der schwärzeste Rabe schreien, wenn er Hunger hat, und verstört ihn. Und unser Gott erbarmt sich sogar des Vieh. Und lässt keine Klaue in den Bitten zurück. Haben wir einen Gott? Wir kriegen niemand zu vergleichen. Er hebt die Sünde durch Sünde auf, minus mal minus, das gibt Lust, Gott kennt das Gesetz offenbar auf. Er leistet es sich, seine Feinde, und zwar seine Maximalfeinde, Fürstentümer und Gewalten, und der Gott, dieses böse Zeitalter, namens Satan und Teufel, Drache und Schlange, seine Maximalfeinde rüstet er noch mit maximaler Rüstung und Kampfmitteln auf. Es war ihm gegeben, dem Satan gegeben, dem Drachen gegeben, dem Tier gegeben, ihm gegeben. Ja, von wem gegeben? Von dem Gott, der mit niemand zu vergleichen ist. Satan hat genau eine volle Waffenrüstung Gottes, wie wir. Aber die hat ihn der Herr bereits auf solcher Garten. Er lässt sich finden von denen, die ihn nicht lieben, die ihn nicht geliebt haben. Aber jetzt hört unsere Frömmigkeit so langsam, ich hoffe es ganz oft, unsere eigene Frömmigkeit. Will er bei uns nur das Wollen bewirken, indem es das Wohl bringen? Das Wollen zum Guten hat unser treuer himmlischer Vater schon in die Wiege unserer Wiedergeburt gelegt. Das Wollen zum Guten ist uns allen vorhanden. Aber das Vollbringen fehlt uns. Warum? Das Wollen ist da, aber das Vollbringen soll es der alte Arthur Mull tun. Ja. Und dann sagt genau der Heilige Geist, nein, Arthur Mull, nein. Ich kann warten, bis du mir auch noch erlaubst, zu wollen, dass ich bei dir gewirkt habe, auch selber noch. Der Heilige Geist, Gott hält, das Vollbringen noch zu wirken darf. Wir sind bald am Ende, liebe Geschichte, ich mache ganz kurz. Er züchtigt seinen Sohn nicht nur, den er lieb hat, sondern an dem er wohlgefallen hat. Hier ist er wieder bei Salomo zu finden. Er ist so bereit, sich zu erniedrigen und unter alles zu stellen. Er bekennt sich durch Jesus Christus, Mensch geworden, zu einer fragwürdigsten Ahnenreihe. Wenn mir jemand sagt, Bruder Mohl, als jetzt hör mal auf mit dem Alten Testament da, mit der Hure Rahab und da mit der Bathseba und was gibt's da noch für Sachen? Und die Schwiegertochter von Judah. Komm, Bruder Mohl, mal das Neue Testament. Jawohl! Erstes Kapitel. Er sei eine Kraft, die ich wieder draußen bin. Erstes Kapitel. Und 40 zu gehen. Bekennt sich zu einer sehr fragwürdigen Ahnenreihe, Kurzfassung schämt sich nicht zum Brüder zu nennen. Und niemand zu vergleichen. Er erlaubt sich im Gegensatz zu Entwicklungstheorie ein schneidende, plötzliche Änderung der Naturgesetze zu vollziehen. Bis zur Sintflut waren die ganze Menschheit Vegetarier. Kein Tier hat das andere gefressen und so weiter nach der Sintflut. Und vor dem Fall hatten Adam und Eva nie Fleischlebenden Fleisch abgeguckt und keine Disteln und Dornen waren da, stachelige Dinge, jetzt alles nachher. Und wären sie denn beim Herrn anfangen geblieben, dann hätten sie Kinder gebärt sollen, gebären können, die Frau aus der Morgenröte, ohne Geburt. Keine gefasste Dinge. Unser Gott ist der wunderbare Kaufmann, der alles, was er verkauft, gratis verkauft, alles unser. Geschenkweilen und dann kauft er und teilt zum Preis, was von längst ihm gehört, was er nur für eine Zeit lang verpachtet hat, ist aber vor der Zeit um des schaurigen Verwalters willen zurückkauft und den höchsten Teil. Und doch ist er der wunderbarste Kaufmann und Mathematiker. Er erlaubt sich, in seiner Liebe, Böses nicht zuzurechnen. Die Liebe Gottes rechnet Böses nicht zu. Rechnet das Gesetz Böses auch nicht zu. Rechnen heilige Engel Böses auch nicht zu. Rechnen fromme Menschen Böses auch nicht zu. Herr, hier ist niemand zu vergleichen. Gott war in Christus und versöhnte das Weltall mit sich selbst. Ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Gott kann nach Golgatha Böse nicht zu rechnen. Und keine Übertretungen. Warum? Weil er in Christus sich identifiziert hat mit dem ganzen Sündenwunsch der Schöpfung und ihn weggetragen und aufgelöst hat. Unser Gott ist völlig in seine Ruhe eingegangen und ruht schon längst von allen seinen Werken. Und wir sollen uns befleißigen, auf unserer Seite in seine Ruhe einzugehen, um zur Ruhe zu kommen von allen unseren Werken. Und doch rechnet unser Gott nicht. Oh. Er rechnet seinen Geschöpfen seine eigene Gerechtigkeit. Stimmt das auch? Ist das ein eigenartiger Rechenleistung? Kann der rechnen? Kennt ihr höhere Mathematik? Er rechnet seine Gerechtigkeit und gab sich in Christus und gab dann gegenüber dem Rechtsamt Christus Geld und die Gesetze ohne mit ihrem Gesetz. Er gab sich selbst alles. Lösegeld für alles. Anstelle von allen seinen Gesetzen getreten. Um die Donnerflüge des Gesetzes an sich entladen zu lassen und alle Forderungen des Gesetzes für alle zu bezahlen. Wer will noch mal fordern, wenn alles bezahlt ist? Wer will noch mal fluchen, wenn alle Kriege erfüllt sind? Ich auch nicht. Herr, wir ist jemand zu vergleichen. Und es kommt ein Schreckschuss. Und dieses Lied werden wir eines Tages nie mehr singen. Denn wir werden ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Können wir dann noch singen, Herr, wir ist niemand zu vergleichen? Halleluja!
Jetzt singen wir schon auch als Frucht dieser Stunde, dass wir in seine Ruhe eingehen dürfen. Das ist ja zutiefst das Sehnen des Gläubigen, einzugehen in diese Gottesruhe. Wir leben ja in einem Spannungsfeld in dieser Welt, das uns immer wieder ansieht. Aber dieser Durchblick, der uns heute Morgen auch aufleuchtete, darf uns auch seine Hilfe werden. Herr, lass mich eingehen in deine Ruhe.